Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo, liebe Limo-Fans. Käme ich aus einem autokratisch regierten Land, in dem der Staat dem Bürger keinerlei Mitsprache lässt, wenn es um das Thema Bebauung geht, dann würde ich nur mit dem Kopf schütteln, wenn ich mir diese riesige Freifläche des Tempelhofer Feldes in Berlin anschaue, die aufgrund bürgerlichen Engagements nicht bebaut werden darf. Aber wir leben nicht in einer Autokratie und es gilt sich immer wieder auch einzugestehen, wie gut das ist. Mit dem jetzt in Berlin lebenden Investor Hamid Jada spreche ich über sein Heimatland Iran, aber auch über eine neue Initiative, die den Randbereich des Tempelhofer Feldes bebauen will. Jada will mit dieser Initiative auch erreichen, dass ärmere Bevölkerungsschichten nicht an den Rand der Stadt gedrängt werden.
Ich empfehle jeden mal nach Südamerika, zum Beispiel nach Kolumbien, da war ich vor 3 Jahren. Da müssen die Kinder der reichen Leute mit Personalschutz in die Schule. So schlimm ist es eben aufgrund dieser Schere, die groß ist.
Den Link zum Haufe Immobilienportal mit aktuellen News und Infos gibt es in den Shownotes. Außerdem gibt es dort den Zugang zur kostenlosen Immobilienwirtschaft-App, die ihr frei zugänglich nutzen könnt. Gibt es Anregungen zu Limo, dann schreibt uns das unter redaktion@immobilienwirtschaft.de. Zum Schluss reden wir übrigens auch noch über das Thema Vergesellschaftung.
Das ist die Mutter des Wahnsinns, was die da vorschlagen.
Und natürlich begründet er das auch mit einigen Zahlen und Fakten, die ich so noch nicht wusste. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Hamid, ich freue mich sehr, dass du da bist bei uns in der Limo. Viele Grüße nach Berlin.
Ja, schönen guten Tag.
Du, ich habe mich natürlich umgetan im Vorfeld über dich und habe einiges gefunden. Du bist aber, und das fand ich interessant, nicht großartig vertreten in den sozialen Medien, auf jeden Fall auf LinkedIn nicht. Warum ist das so?
Ist ganz einfach. Also ich finde, dass ich meine Zeit kreativ nutze und ich habe bemerkt, dass viele, viele Leute sehr viel Zeit verbringen mit Social Media. Also ein Freund habe ich, der ist tatsächlich 4 Stunden, Geschäftsmann sogar, 4 Stunden auf Instagram unterwegs und dann noch die anderen Sachen. Und ich glaube, ich habe einen unheimlichen Vorteil und viel Zeit gewonnen, indem ich tatsächlich mich gar nicht mit Social Media beschäftige, sondern die Zeit nutze, um nachzudenken.
Ja, das verstehe ich gut. Spricht mir ein Stück weit aus der Seele, wobei Social Media auch für mich ein Stück weit dazugehört. Aber du bist jetzt, mal kommen wir mal auf Berlin, du bist so eine Art Heilsbringer für die Stadt. Das kommt mir so vor. Du hast immer wieder angeprangert, dass Wohnraum und Kleingewerbe verschwindet, dass Clubs verschwinden. Du hast die Ode-Stiftung gegründet, die kaufte eine Immobilie, in der ein Berliner Glaser seit einigen Jahren sein Geschäft betrieb, seit über 40 Jahren, und der war vom Rauswurf bedroht und die Miete bleibt jetzt stabil und der Glaser kann bleiben und die Stadtgesellschaft in Berlin scheint es gar nicht fassen zu können, dass es einen Investor gibt, der auch sozial denkt. Bist du da ein Exot? Fühlst du dich so?
Also bin auf jeden Fall die Ausnahme, weil ich bin ja selbst auch Immobilieninvestor. Und die meisten Investoren denken einfach nur an Gewinne. Und bei mir ist es so, ich denke auch natürlich an Gewinne, ich bin Kaufmann, aber ich denke auch an die anderen Seite. Und es ist ja nicht nur, ihr sag mal, Selbstnutz, was ich hier mache, sondern ich finde Berlin eine wahnsinnig witzige Stadt. Diese Vielfalt, die Abwechslung, die wir haben. Und ich fühle mich wohl hier. Und das ist einfach bedroht und keine Stadt auf der Welt hat das ab bis jetzt verhindern können, dass die Verdrängung stattfindet. Und ich fände es einfach traurig, wenn wir so landen wie in Paris oder in London, wo die Innenstadt, ja, praktisch den Reichen gehört und die nicht so viel Geld haben, die sind dann in Außenrändern. Und das führt ja auch zu vielen etlichen sozialen Problemen. Das sieht man ganz besonders in Paris, wo so alle paar Jahre kommen die dann aus den Randgebieten in die Stadt und machen Randale. Also diese soziale Durchmischung ist auch ein Vorteil für die Reichen.
Du wirst es aber alleine nicht in die entgegengesetzte Richtung drehen können, oder wie siehst du das? Weil ich meine, du hast selber gesagt, du hast jetzt diese Initiative gegründet, du bist ein Exot, du bist ziemlich alleine da. Wie siehst du das denn so in Berlin? Hast du ein Stück weit Vorbildcharakter oder fühlst du dich da immer noch alleine auf weiter Flur?
Nein, auf keinen Fall. Alleine war ich ja auch noch nie und nur weil meine Begleiter hatten nicht so viel Geld, dass sie, sagen wir mal, finanziell mich unterstützen können bei der Kampagne und wir brauchen. Das ist ja eigentlich an sich eine Geldfrage, wenn man das hier diese Probleme regeln will. Und das ist ja auch ein Vorteil. Also mit Geld kann man das tatsächlich lösen und guten Ideen. Und das Erste, was ich gelernt habe, meine ersten Ziele waren einfach zu ambitioniert. Also wir werden jetzt nicht die Welt hier verändern. Aber ich finde, es reicht ja doch, wenn man punktuell Abhilfe schafft. Also da soll man in einem Straßenzug, wenn man da, wenn 10 Geschäfte retten könnte, dann wäre es ein bisschen Abwechslung. Weil was man jetzt so beobachtet, ist, egal wo ich hinreise, die Innenstädte sind so ziemlich gleich. Man sieht Starbucks, man sieht H&M, Uniqlo, das sieht überall gleich aus. Und keiner kommt doch nach Berlin, um das Gleiche zu sehen, was er in seiner eigenen Stadt hat. Diese Abwechslung, die fehlt einfach. Und wie gesagt, punktuell kann man da Abhilfe schaffen. Und ich habe auch jetzt nochmal wohlbetuchte Freunde, die mitmachen. Und wir starten unsere Kampagne mal für das Kleingewerbe und die Clubs. Darauf konzentrieren wir uns im Herbst.
Du hast ein Buch geschrieben, teure Mieten abschaffen und den Verein Erste Sahne e.V. gegründet, um die Mietenentwicklung zumindest punktuell zu lindern. Da haben wir ja gerade drüber gesprochen. Bist du als Unternehmer nicht ein Stück weit auf der falschen Seite? Warum machst du das? Willst du in die Politik? Das kam mir direkt so dieser Gedanke.
Also in die Politik auf keinen Fall. Das ist für mich der undankbarste Job, den man überhaupt haben kann. Also die Politiker, die guten Politiker, es gibt natürlich auch schlechte, die tun mir wirklich leid. Also die können keinen einzigen Fehler machen. Wo gibt's das im Leben? Ein Unternehmer macht Fehler, Menschen machen Fehler. Aus den Fehlern lernt man ja auch. Und wenn man keine Angst vor Fehlern hat, dann macht man auch große Sachen. Aber wenn man jeden Fehler so drastisch bestraft wie bei den Politikern, dann hat man keine Chance, gut zu arbeiten. Das ist einfach unmöglich. Also Politik denke ich mal nein, aber ich denke mal auch außerhalb der Politik kann man ein Stückchen, ich will nicht sagen die Welt ändern, aber ein Stückchen die Welt verbessern. Und das genau das haben wir vor, indem wir uns jetzt einfach konzentrieren auf das Kleingewerbe und die Clubs in Berlin. Und wir sind ein Stückchen Erfolg, das motiviert einen ja auch.
Wer ist wir?
Also meine Freunde und ich und Mitstreiter haben jetzt definitive Pläne und wollen im Herbst damit anfangen. Wir gründen eine neue Stiftung für die Rettung des Kleingewerbes und der Clubs. Wir haben also auch jetzt überlegt, wie wir das Ganze finanzieren und haben dann einen super Plan. Ich schreibe mein neues Buch. Ich habe das überarbeitet, weil das erste war einfach viel zu ambitioniert. Ja. Man könnte es fast größenwahnsinnig nennen, aber was auch nicht immer negativ ist. Aber ich habe daraus gelernt, dass man sich lieber auf eine kleinere Sache fokussiert. Und das Buch ist auch wesentlich kürzer und präziser und kommt auch im Herbst raus. Und aus den Erlösen des Buches wiederum haben wir auch einen Teil der Finanzen.
Ja, super. Was mir auch nochmal wichtig ist, ist die Frage, also wenn man Unternehmer ist mit einem Herz für die es nicht so haben, für Mieter, macht man sich da nicht auch irgendwie nach beiden Seiten hin verdächtig? Du bist ja dann kein Unternehmer, du fühlst nicht wie ein Unternehmer, der normal auf Rendite geht und bist aber auch, du bist zwar Mieter selber, das hast du schon in einem anderen Podcast gesagt, aber du bist trotzdem jemand, der sehr unabhängig agiert. Kannst du dich in Mieter da so reinfühlen? Also sitzt du nicht irgendwo zwischen beiden Stühlen?
Natürlich, ich sitze sogar auf beiden Stühlen, würde ich sagen, weil ich die eine Seite voll verstehe, nämlich die Immobilienunternehmer. Und da muss ich einfach betonen, es gibt natürlich schwarze Schafe, wie überall auch. Es gibt Spekulanten, die kann man gar nicht abhaken. Aber es gibt auch wirklich vernünftige Unternehmer, die machen mit Immobilien einfach Geschäfte. Und zu denen gehöre ich, das ist auch die Mehrheit. Die sind natürlich misstrauisch, weil ich auch auf der anderen Seite, auf der Mieterseite, ich verstehe die Probleme. Ich finde die Entwicklung nicht gut, dass immer ein größerer Anteil des Einkommens der Menschen für die Miete zum Beispiel drauf geht. Also wir landen in Berlin schon fast bei 50%. Und das finde ich katastrophal. Aber da bleibt natürlich viel weniger für die andere Sache. Und vor allem die Schere geht auseinander. Das kann man ganz eindeutig nicht nur hier in Berlin beobachten. Im Laufe der letzten, sagen wir, Jahrzehnte ist die Schere weiter auseinandergegangen. Die Immobilienbesitzer sind immer wesentlich vermögender geworden, während die Mieter, und das ist ja die große Mehrheit, immer mehr Probleme hat, ihre Miete zu zahlen. Und das ist eine unerfreuliche Entwicklung. Ich betone nochmal, dass es auch nicht im Interesse der Wohlhabenden und Reichen ist, wenn die anderen verarmen. Weil wenn jemand krank wird, braucht er eine Krankenschwester. Wenn das Haus brennt, braucht man eine Feuerwehr. Und sie wollen ja nicht, dass diese Leute jetzt nochmal 2 Stunden zur Arbeit fahren müssen jeden Tag. Das ist einfach nicht gut. Und die Konsequenz kann man auch wirklich ganz einfach sehen. Ich empfehle jeden mal nach Südamerika, zum Beispiel nach Kolumbien, da war ich vor 3 Jahren. Da müssen die Kinder der reichen Leute mit Personalschutz in die Schule. So schlimm ist es eben aufgrund dieser Schere, die groß ist. Wir sind zum Glück bei Weitem noch nicht so weit, aber wir wollen ja auch nicht dahin kommen.
Du bist in Teheran geboren und in Hamburg aufgewachsen und hast in San Francisco studiert. Welche Staatsangehörigkeit hast du eigentlich?
Ich habe 2. Ich habe die deutsche und die iranische. Wobei die iranische im Moment ja nicht sehr wertvoll ist.
Ja, das kann ich nicht beurteilen. Aber wie schaust du auf den Krieg? Wie geht es? Hast du noch Eltern? Hast du noch Verwandtschaft im Iran?
Ja, ich habe Freunde, Verwandte, die sind zum Glück alle fast draußen, aber ich habe natürlich sehr gute Freunde und leide sehr unter dieser Misere, sagen wir mal, die bin ich, also katastrophal ist. Und auch ein großer Fehler, sage ich mal. Und wir sehen ja auch die negativen Konsequenzen in der Wirtschaft. Und ich halte das Ganze auch für unnötig. Also wie gesagt, im Allgemeinen kann man überall und nicht nur im Iran sagen, dass Frieden immer besser ist als Krieg. So, und im Moment sieht es so aus, dass da keine Anzeichen sind, dass das zu einem Frieden kommen könnte. Und das ist einfach nicht für das Land Iran, sondern für die gesamte Gegend und die Weltwirtschaft katastrophal.
Kannst du da ab und zu noch hinfahren? Du hast mal irgendwann erzählt, du warst mal vor längerer Zeit da, hast von Mandeln erzählt, an Mandelbäumen, die du da gesehen hast. Darfst du rein oder wirst du da direkt verhaftet?
Das ist alles, ich muss sagen, Iran ist das Land, wo die Diskrepanz zwischen dem Image, das man hat, und der Realität weit auseinanderklafft. Also ich war mindestens ein, zwei Mal im Jahr im Iran. Ich habe da 5 Jahre gelebt, zur Obama-Zeit. Und das Land ist wirklich komplett anders, als wenn man sich das vorstellt. Es gibt natürlich die Radikalen, aber man vergisst einfach, das ist die Minderheit, die man sieht. Ja, die Mehrheit ist völlig anders. Das Land sind freundliche Leute, die haben mit der Politik nichts am Hut, schon gar nicht mit der Religion. Und ich bin sehr gerne im Iran, muss ich sagen. Nur jetzt im Moment natürlich fühlt sich eine Reise nicht.
Also du wirst nicht als Standpede verhaftet, wenn du dort auftauchst und über die religiösen Führer ein Stück weit dich negativ äußerst?
Also wirklich überhaupt nicht. Man hat im Iran, also ist zum Beispiel ein Beispiel, das ist wirklich interessant. Alkohol ist ja hochverboten. Das gibt es gar nicht, auch nicht in den Hotels. Ist hochverboten. Aber es gibt so viel Alkohol wie nirgends auf der Welt. Und das funktioniert alles eben in den Häusern, im Privaten, in der Privatsphäre. Also man kann im Iran wirklich fast alles machen, nur nicht eins, sich in die Politik einmischen. Dann wird es hart. Also wenn man sich aus der Politik komplett raushält, ist überhaupt kein Problem. Wenn man sich einmischt in die Politik, dann geht's, ja, dann kommen harte Waffen auf einen zu. Das kann ich also keinem empfehlen. Ich halte mich natürlich diplomatisch raus und somit habe ich die Freiheit, auch meine Freunde besuchen zu dürfen, das Land kennenzulernen. Und es ist ja auch, wenn sich etwas ändern sollte, sollte man ein Land nicht verschließen, sondern je mehr Kontakt zur Außenwelt ist, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich irgendeinmal etwas doch zum Positiven ändert.
Ja, da hältst du dich raus, hier mischst du dich ein Stück weit ein. Du hast auf jeden Fall so ein Unternehmergen in dir, du hast mit Tieren aus Kristallglas angefangen und dann bist du irgendwann zu Immobilien gekommen, als das nicht mehr so lief. Jetzt produzierst du auch Marzipan und Wodka, aber sag nochmal, welche Rolle spielen Immobilien für dich?
Also ich habe ja viele verschiedene Geschäfte gemacht. Ich komme gar nicht aus der Immobilienbranche und nach wie vor bin ich auch nicht der Immobilienexperte wirklich. Also mein Background ist eigentlich Marketing. Nur ich habe eins eben festgestellt und zwar damals in Thailand sogar. In Thailand hatte ich eine Fabrik mit 250 Mitarbeitern, die haben Kristallfiguren hergestellt. Das lief einige Jahre sehr gut und dann kam die Krise, die Artikel verkaufen sie nicht mehr und da waren wir praktisch fast kurz vorm Konkurs und dann konnte ich die Firma für 1 Euro verkaufen. Und in den Monaten, wo ich gelitten habe, war aber eins immer stabil. Ich musste immer meine Miete zahlen. Und habe ich gesehen, der Vermieter von mir hatte diese Halle gekauft, also wirklich eine, sagen wir mal, moderate Halle und hat über 10 Jahre so viel Miete von mir bekommen und hat nichts gemacht. Der hat so mehr Urlaub gemacht und dann hat sich vergnügt. Und das war ein Schlüsselerlebnis. Da habe ich gesagt, mit Immobilien, egal wie die Wirtschaft läuft, die Miete muss gezahlt werden. Da bist du auf der besseren Seite. Und dann habe ich natürlich festgestellt im Laufe der Zeit, dass man mit Immobilien relativ natürlich einfach Geld verdienen kann und sehr viel Geld verdienen kann. Als Gegenbeispiel, sagen wir mal, um eine Fabrik aufzubauen, hat man ein viel höheres Risiko. Ja. Sie haben viele Mitarbeiter und man braucht viel Zeit. Und wie gesagt, es ist viel mehr Arbeit. Und ob am Ende was übrig bleibt, wie bei mir zum Beispiel, war gar nichts mehr übrig. Bei einer Immobilie hat man an sich fast nie einen kompletten Totalverlust. Und das ist einfach das bessere Geschäft. Deswegen, denke ich mal, sind ja auch viele vermögende Leute in der Immobilienbranche tätig.
Ja, aber ganz so selbstlaufend ist das Thema ja auch wieder nicht. Du hast die Tribünen an der Berliner Stadtautobahn, also am AWUS, in Büro umgewandelt und das neue Projekt dann, soweit ich informiert bin, wieder verkauft. Warum ist da die Vermietung nicht gelungen? Oder warum hast du es verkauft?
Das war ganz einfach, weil das ist eine Spezialgewerbeimmobilie, hochriskant. Also bei einer Wohnimmobilie hat man tatsächlich wenig Risiko. Wohnen muss man immer. Aber Spezialimmobilie am Rande der Autobahn. Und ich hatte es ja gekauft vor Corona und hatte das auch vermietet komplett. Und womit ich tatsächlich, muss ich sagen, trotz meiner Erfahrung nicht gerechnet habe, dass der Mieter dann ziemlich schnell in die Insolvenz gerät. Und das, genau das ist passiert. Mhm. Das war praktisch, wie nennt man das, Perfect Storm. Also es kam Corona, der Mieter geht in die Insolvenz, dann der Büromarkt in Berlin komplett zusammengebrochen. Es war so schwierig, einen Nachmieter zu finden. Wir hatten 3 Jahre lang Leerstand. Die Bankzinsen, zum Teil wurde das ja finanziert, waren leider variabel. Und das weiß ja jeder, vor Corona war das ja sehr, sehr günstig. Und plötzlich hatten wir 3-4 Mal so viel Zinskosten. Und das war der Perfect Storm, wo dieses Objekt tatsächlich, sagen wir mal, von der Rentabilität her sich nicht gelohnt hat.
Ja, okay, aber diese Erfahrung, die muss man machen oder die kann man machen und du wirst daran auch gelernt haben.
Ja, genau.
Lass uns jetzt mal doch zum Thema Tempelhofer Feld kommen. Das ist ja eigentlich so, das war so der Hauptgrund, weshalb ich heute auch mit dir reden wollte. Das Thema haben wir ja lange, lange Zeit verfolgt. Wir Außenstehenden konnten uns das oder können uns das eigentlich bis jetzt gar nicht vorstellen, dass dieses unglaubliche Gebiet nicht teilweise bebaut werden sollte. Gib uns doch mal einfach mal ein Update, wo das Projekt gerade steht und erzähl uns ein bisschen was über die Initiative, die du ja auch unterstützt.
Ja, also der helle Wahnsinn ist ja, wir haben in Berlin wirklich eine große Wohnungsnot und das ist so, es Tausende, also Hunderttausende Menschen suchen wirklich dringend eine Wohnung. Viele können nicht nach Berlin kommen, um zu arbeiten, weil sie keine Wohnung finden. Viele junge Leute können nicht ausziehen aus der Wohnung mit Eltern, um ihre eigene Wohnung und ihre eigene Familie zu gründen, weil sie keine Wohnung finden. Also die Wohnungsnot ist wirklich groß, sehr, sehr groß. Und der einzige Weg, das wirklich zu lösen, ist, indem man neue Wohnungen baut. Und zwar, die aber bezahlbar sind. Also das, was wir nicht brauchen, sind sondern noch mehr Luxuswohnungen, die dann so 20.000 Euro pro Quadratmeter kosten. Das brauchen wir nun wirklich nicht. Aber bezahlbare Wohnungen, die brauchen wir ohne Ende. Und daher ist es also für mich der komplette Wahnsinn, dass man eine Riesenfläche mitten in der Stadt brach liegen lässt quasi, wo man das behutsam bebauen könnte. Und genau das wollen wir machen. Das wollen wir erreichen, was die Menschen immer wieder vergessen. Das Feld ist 300 Hektar groß. Mhm. 300 Hektar, also 3 Millionen Quadratmeter. Wir wollen ja nur den Rand bebauen. Das große Feld, diese 200 Hektar Feld, die soll ja komplett unbebaut und grün bleiben. Also wir haben sowohl als auch und nicht entweder oder. Das ist das, was die Initiative möchte. Das Problem, was wir haben, ist, dass die Fronten leider politisch dogmatisch verhärtet sind. Es geht da gar nicht mehr um das Thema, sondern das meiste, was ich so beobachtet habe, ist wirklich mehr oder weniger, gerade in der Wahlphase, Parteipolitik. Mhm. Und das ist das Problem. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich nicht in die Politik gegangen bin. Weil das Grundproblem, was wir haben, ist, dass bei vielen Themen die Parteien sich streiten und nicht versuchen, sich zu einigen. Und Tempelhofer Feld ist das beste Beispiel. Die sind dann noch nicht mal bereit, sich an einen Tisch zu setzen und die Differenzen einfach mal sachlich, sag mal, zu besprechen und sag mal, Kompromisslösungen zu finden. Sondern die eine Seite ist strikt dagegen, egal was man vorhat, und die andere ist strikt dafür, egal was die anderen sagen. Und das ist eben Gift. Und unsere Initiative versucht, sich eben politisch rauszuhalten und das Problem zu lösen. Und ich glaube, den Vorschlag, den wir gemacht haben, dass wir eine behutsame Randbebauung dort hinstellen und dann natürlich das Feld unangetastet lassen. Und die Idee war ja sogar, dass wir das Feld einer gemeinnützigen Stiftung geben, dass das nicht bebaut werden kann, weil das war eine der Befürchtungen der Gegner, dass man erstmal anfängt mit dem Rad und später dann das Feld zubaut. Das wäre dann auch damit gelöst. Und ich bin von meiner Ansatzweise, muss ganz kurz erklären.
Ja, ja.
Ich gehe ja immer zuerst zu den Gegnern. Also als ich angesprochen wurde, ob ich da mitmachen kann bei der Initiative, war ich sofort natürlich auch begeistert, weil das ist genau das, was Berlin braucht. Mhm. Aber als erstes bin ich zu den Gegnern gegangen, die dagegen sind. Und habe mir einfach angehört, was die sagen. Und eins war eben, ja, ihr wollt ja nur den Rand bauen und dann den Rest. Und okay, das Problem habe ich schon mal gelöst.
Ja, super. Meine, du hast es angesprochen, wie gerade die Fronten da sind. Und ich habe dann auch gelesen, dass der Tobias Nöfer, der Architekt, das Problem ja, das Projekt ja gerade nicht als abgehobenen Stadtteil konzipiert. Aber wenn die Ohren da einfach zu sind bei bestimmten Leuten, dann weiß ich nicht genau, ob es realistisch ist. Hältst du es denn dann jetzt für realistisch, dass dieses Projekt kommen kann vor dem Hintergrund, dass die Ohren dazu sind?
Auf jeden Fall, weil das ist ja so. Einmal ist die Mehrheit, also das ist so, man darf das einzige, das ist das beste Beispiel zu sehen, dass die Parteipolitik einfach, sag mal, hinderlich ist oder hinderlich sein kann. Denn die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner, die sind definitiv für diese maßvolle Randbebauung. Wir haben ja Umfragen gemacht und es ist erstaunlich, dass sogar die Mehrheit der linken Wähler und der grünen Wähler auch für die Bebauung sind. Das ist nur die Partei, die dagegen ist. Also ich bin mir 100% sicher, wenn wir eine neue Volksbefragung oder Volksentscheid machen und nicht, sagen wir mal, den Plan auch wirklich vorstellen, dass die Leute das sehen, was sie da genau vorhaben, dass das auf jeden Fall auch die Mehrheit befürwortet. Und daher bin ich sehr optimistisch. Und bei den Gegnern wiederum, es ist ja genau das Gleiche wie wohl auch. Es gibt nicht schwarz-weiß. Es gibt einige, die sind wirklich dogmatisch. Die kann man einfach abhaken. Die kann man auch mit dem besten Argument nicht überzeugen. Aber auch bei den Grünen und bei den Linken gibt es vernünftige Politikerinnen und Politiker, mit denen man reden kann und eben, wie gesagt, diese Kompromisslösung findet und deren Bedenken aus dem Weg schafft. Das ist genau der Weg. Ich kann vielleicht ganz kurz zwei Beispiele geben. Ich habe einen Freund bei den Grünen, den ich namentlich nicht erwähnen möchte natürlich. Der hat fast den Hörer aufgelegt, wo ich gesagt habe, ich möchte das Projekt vorstellen. Aber als ich ihm das alles erklärt habe und seine Bedenken auch aus dem Weg räumen könnte, dann war er plötzlich dafür. Das ist ein positives Beispiel. Das Gegenbeispiel ist einer von der anderen Seite, sagen wir mal. Und da hatte ich versucht, einfach nur ein Gespräch anzustreben, wo ich das Projekt einfach zeige. Und der hat also schon fast beleidigend reagiert und mich wüst beschimpft. Und er meinte, er ist an einem Gespräch nicht interessiert. So, dann meinte ich, ist doch kein Problem. Ich will Sie nicht überzeugen. Aber ich will Ihnen das präsentieren, was wir vorhaben. Dann wissen Sie doch, wogegen Sie sind.
Ja, ja.
Das interessiert mich nicht. Das ist schlecht, hat er gesagt. Ja, das war's. So, bei den Leuten kommen wir natürlich nicht voran. Aber das ist zum Glück, wie gesagt, eine absolute Minderheit.
Aber gibt es irgendwelche anderen Foren, wo du das deine Gedanken denn vorstellen kannst, auch einer breiteren Öffentlichkeit? Oder musst du das im bilateralen Gespräch mit den Politikern versuchen?
Nein. Also unser Ziel ist es ja erstmal, finde ich, was wichtiger ist als die Meinung der Politiker und der Politikerinnen, ist die Meinung der Berlinerinnen und der Berliner. Das ist doch viel wichtiger. Ich finde, man sollte in der Demokratie schon auf die Mehrheit hören, was die Wähler wollen und was die Wählerinnen wollen und nicht, was die Politiker oder die Politikerinnen wollen. Das denke ich mal, da kann keiner dagegen sein. Wir haben natürlich jetzt auch diese Informationskampagne vor, die startet im August, wo wir die Öffentlichkeit einfach unsere Argumente präsentieren. Wie gesagt, wir wollen keinen überzeugen, nur das sachlich, sagen wir mal, mit Fakten präsentieren und dann sollen die selber entscheiden. Aber ich denke mal, die Sachlichkeit spricht dafür, dass man eine maßvolle Bebauung durchzieht, weil es sind 21.000 Wohnungen, die da entstehen sollen, bezahlbare Wohnungen. Das ist praktisch für 50.000 Menschen, wird es ein neues Zuhause, das bezahlbar ist. Denn ein Argument der Gegner, das wir auch entkräften konnten, wir planen nicht, die Grundstücke jetzt zu verkaufen an Investoren, weil dann kommen wir natürlich sofort wieder in die Mietpreisspirale, sondern das sollen die landeseigenen Gesellschaften in Berlin praktisch bauen und vermieten. Es soll nichts verkauft werden. Das ist unsere Idee.
Sag mal, es gibt ja seit dem Volksentscheid 2014 ein Gesetz zum Erhalt des Tempelhofer Feldes, das verbietet ja strikt die Bebauung der Freiflächen. Es müsste jetzt einen neuen Volksentscheid geben. Ist die Zeit jetzt reif dafür? Also du sagst, also dass das Ergebnis möglicherweise ein anderes ist, das hast du ja schon oder anders sein könnte, das hast du schon angedeutet, weil du gesagt hast, jetzt die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner sei eigentlich für eine Bebauung. Aber dieser Volksentscheid müsste stattfinden, um den Alten außer Kraft zu setzen. Und das müsste aber initiiert werden von der Politik. Das bedeutet ja auch, dass es sehr wichtig ist für euch, wer nachher die Wahlen gewinnt. Wie siehst du das? Also das
ist ein sehr guter Punkt. Ich bin sehr froh, dass du das erwähnt hast, weil das wird natürlich von den Gegnern auch wieder missbraucht, sage ich mal. Natürlich gab es einen Volksentscheid vor 12 Jahren, aber es waren 12 Jahre her. So in diesen 12 Jahren hat sich doch etliches verändert. Wir hatten nicht so eine große Wohnungsnot, die wir jetzt heute haben. Wir hatten keine Corona-Epidemie, wir hatten keinen Ukraine-Krieg. Wir hatten damals, und das vergessen die meisten, das ist eine ganz wichtige Zahl, 720.000 Berlinerinnen und Berliner, die jetzt wählen können, also die jetzt über 18 sind, die durften damals gar nicht wählen. Deren Stimme, die muss doch auch gelten. Das heißt, Zeiten ändern sich und damit muss man auch Gesetze ändern. Wir haben praktisch Gesetze ja nicht für die Ewigkeit geschaffen. Man stellt sich das mal vor. Also ich bringe mal als Beispiel, das war selbst überrascht, ich habe recherchiert, Homosexualität war bis in den 70er Jahren verboten. Dann wurde das Gesetz geändert. Also man kann Gesetze ändern, man muss sogar Gesetze ändern, weil sich die Welt verändert. Und daher bin ich sehr zuversichtlich, weil als letzte Möglichkeit, wenn die Politik jetzt nicht zur Vernunft kommt, kann man natürlich auch einen neuen Volksentscheid machen. Und wie das Ergebnis, bin ich mir da ziemlich sicher.
Mhm, interessant. Also das Thema Wahlen spielt jetzt ja eine große Rolle, wenn ihr das Projekt jetzt nochmal im August vorstellen wollt, dann kann es ja sein, dass, also bin mal gespannt, was dann passiert, aber wenn die Linke jetzt die Wahlen gewinnt, dann ist die Zukunft des Projekts in eurem Sinne ja wahrscheinlich weniger wahrscheinlich, als wenn die CDU gewinnt, aber im Moment steht ja anscheinend die AfD ganz oben. Würdest du dich darauf festlegen wollen, dass du sagst, du unterstützt oder du würdest dich freuen, wenn bestimmte Parteien jetzt die Wahlen gewinnen und andere nicht?
Also ganz wichtig, einmal vor der Wahl, im Wahlkampf, ist die Situation immer völlig anders als nach der Wahl. Also das habe ich auch wirklich aus der Erfahrung her auch jetzt mitbekommen, dass man einfach erstmal abwarten muss, weil im Wahlkampf natürlich jeder denkt oder jede Partei denkt daran, so viel möglich Stimmen zu gewinnen. Nach der Wahl werden die plötzlich realistischer. Da sieht es ganz anders aus. Nach der Wahl kann man tatsächlich mit einreden, da bin ich mir sehr sicher. Also sehe ich das sehr zuversichtlich. Und ich finde auch, dass die Zukunft Berlins und gerade bezahlbarer Wohnraum nicht davon abhängen sollte, welche Partei hier regiert. Das ist ein überparteiliches Problem und das muss gelöst werden, egal wer regiert. Das sollte man nicht für die Politik ausnutzen. Dass das jetzt natürlich die Parteien machen, das kann man nicht verhindern. Verstehe ich natürlich auch, deren Existenz hängt ja von den Stimmen wieder ab. Also in dem Fall würde ich sagen, wir warten ab. Ich sehe das nicht negativ. Also auch wenn die Linken gewinnen sollten, das Problem bleibt ja. Das muss gelöst werden. Und dann würde ich sagen, Dialog ist der erste Schritt. Und wenn das nicht klappt, wie gesagt, das letzte Möglichkeit kann man sagen, pass auf, wir fragen mal das Volk. Lass doch mal das Volk entstehen. Und da bin ich mir über den Ausgang, wie gesagt, sehr sicher. Also ich sehe das Projekt als sehr positiv. Und nach wie vor, einmal muss man auch erwähnen, dass der bezahlbare Wohnraum da entsteht. Das ist also sehr wichtig, dass dies verkauft wird, dass damit nicht spekuliert wird, das ist wichtig. So, dagegen kann man an sich gar nicht sein.
Eigentlich nicht. Aber nochmal dazu, du bist ja auch selber ein Marketingprofi, hast du ja schon gesagt. Was kann man denn bei der Vermarktung dieses Tempelhofer Feldes besser machen? Das ist auch, dass die Argumente gehört werden, die guten Argumente gehört werden von den anderen. Hast du da eine Idee?
Ja, wir haben also konkrete Ideen. Wir müssen auf jeden Fall haben wir eine Wanderausstellung vor, also wo wir wirklich mit einem Informationsbus uns hinstellen und die Leute informieren. Wir bringen eine Broschüre raus. Die Webseite wird dann im August, Mitte August fertig sein und natürlich auch die Social Media, dass wir einfach unsere Argumente, unsere Fakten besser an das praktisch an die Betroffenen sind rüberbringen. Und die Parteien kriegen das natürlich dann auch mit. Aber da habe ich wenig Hoffnung vor der Wahl, jetzt dann mal bei den Gegnern eine Umstimmung hinzubekommen. Aber nach der Wahl sehe ich das gar nicht so negativ. Weil, wie gesagt, meine Erfahrung war, dass in allen Parteien wirklich auch sehr viele vernünftige Leute da sind, mit denen man also wirklich sachlich argumentieren kann. Aber die Kampagne halte ich für sehr wichtig, weil einfach auch jetzt wirklich objektiv sage ich das, sehr viele Fehlinformationen gestreut werden. Wie zum Beispiel, dass das Feld komplett bebaut wird. Das ist einfach falsch. Das ist nicht richtig. Und oder
das heißt, du müsstest vielleicht social-media-mäßig noch mehr aktiv werden. Doch noch mehr als
wir sind ja noch gar nicht aktiv. Da haben wir jetzt verschiedene Gespräche mit Personen, die das machen sollen. Das halte ich für ganz wichtig, weil das ist ein wichtiger Kanal, wo man direkt an die Leute Informationen schickt. Weil ich finde, wir wollen, wie gesagt, keinen überzeugen, sondern wir präsentieren die Fakten. Die Gegner können von mir aus auch ihre Fakten präsentieren. Da haben wir überhaupt nichts gegen. Und dann sollen doch die Menschen selber entscheiden, was besser für sie ist. Das ist an sich der bessere Weg. Und deswegen, wie gesagt, die Kampagne fängt an so Mitte August. Dann legen wir erstmal voll los, weil Kommunikation halte ich für wichtig. Wir haben natürlich hier ein Problem in Berlin, kann ich also ganz offen sagen, weil wir haben hier gewisse Medien, die auch gegen das Projekt sind. Das ist das Problem. Okay. Und die haben natürlich viel Stimme und die würden, sagen wir mal, Leserbriefe von mir gar nicht veröffentlichen. Und das müssen wir natürlich, mit diesem Problem müssen wir kämpfen.
Ihr müsst jetzt erstmal erreichen, dass dieser Podcast, diese Limo-Ausgabe von denen gehört wird, die das Thema betrifft, nämlich von der Stadtgesellschaft. Das wäre nochmal eine gute Sache. Ich weiß nicht, wie ihr das erreichen könnt, aber das könnte, wenn wir ausgestrahlt werden am 10. August, das könnte durchaus für eure Kampagne ja auch was bringen. Lass uns ganz zum Schluss nochmal, bevor wir auf die Limo-Frage kommen, die du noch gar nicht kennst, auf das Thema Vergesellschaftung kommen. Das ist ja auch auf der Agenda verschiedener Gruppen in Berlin, Vergesellschaftung von Wohnungsgesellschaften. Vielleicht drei Takte dazu, wie du dazu stehst.
Also ich sage ja immer, das ist die Mutter des Wahnsinns, was die da vorschlagen. Und das ist, bei mir zum Glück ist es ja so, die Immobilienkaufleute, die betrachten mich manchmal ein bisschen misstrauisch, am Anfang natürlich, wenn ich mich kennenlerne, überhaupt nicht. weil ich ja Immobilienkaufmann bin. Und die andere Seite auch. Ach, das ist ja ein Immobilienkaufmann. Wenn Sie dabei sehen, wenn Sie mein Buch lesen, das könnte von einem Kommunisten geschrieben sein teilweise, also einige Absätze. Also das, diese Kombination findet man sehr selten. Also ich meine es wirklich ehrlich. Und diese Enteignungsidee ist wirklich der helle Wahnsinn. Und zwar sprechen da auch einfach die Fakten dagegen. Ich kenne ja sogar den Initiator dieser Idee. Das ist auch ein zufällig Deutsch-Iraner, Husbe Tahiri heißt er. Und als ich mein Buch geschrieben habe, hatte mir gefreut, wow, noch einer, der will hier bezahlbare Wohnraum schaffen, toll. Dann habe ich mich mit ihm getroffen, sehr höflich, sehr nett, also das absolut kein Problem. Ich habe gesagt, wir haben doch das gleiche Ziel, dann lassen Sie uns doch hinsetzen und wir machen gemeinsam, betreiben wir diese Idee. So, danach habe ich nie wieder von ihm was gehört. Und einige Wochen später sah ich dann überall, da gab es Wahlplakate, da stand ganz groß, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Und unten stand Die Linke. So, aha, dachte ich mir, Wahlkampfpolitik. So, das heißt, diese Enteignungsidee, die wird wirklich auch wieder genutzt für parteipolitische Interessen. Von den Fakten her ist es tatsächlich der Wahnsinn. Also das kann man anders nicht beschreiben. Weil ohne Entschädigung ist eine Enteignung in Deutschland zum Glück nicht möglich. Das letzte Mal haben das die Nazis gemacht. Also hier, wenn jemand enteignet wird, der muss entschädigt werden. Dagegen kommt man nicht an. Das ist auch gut so. Und Schätzungen gehen jetzt von 12 bis 35 Milliarden. Das ist die Schätzung, die man dafür zahlen müsste. Das ist eine Riesensumme. 30 Milliarden ist mehr als das gesamte Budget Berlins. Und jetzt kommt aber die Zahl, die kaum einer erwähnt. Wir haben in Berlin 1,8 Millionen Mietwohnungen, circa. Wenn diese Enteignung stattfinden würde, das betrifft 240.000 Wohnungen, Mietwohnungen. Das heißt, 14% dieser Wohnungen, die wir in Berlin haben, der Mietwohnungen, die würden enteignet. Das sind 86% der Berlinerinnen und Berliner, die ihre Wohnungen mieten. Die haben überhaupt keinen Unterschied dadurch. Also für die 14% der Mieterinnen und Mieter mit den Ereignungsfilmen, da ist so, der Besitzer ändert sich, also es wird dann nicht mehr Vonovia, OSA, Deutsche Wohnung, sondern das wird dann also staatlich. Aber für die anderen ändert sich gar nichts. Und noch eine Zahl, also zwei Zahlen halte ich für sehr wichtig. Einmal, wie gesagt, nur 14% der Wohnung und dafür 30 Milliarden Euro, das ist doch der Wahnsinn. Dafür baue ich doch viel lieber neue Wohnung. Und die zweite Zahl, die interessant ist, und das wird auch immer, sagen wir mal, nichts prominent hervorgebracht. Diese Wohnungsgesellschaften, die enteignet werden sollen, die haben gar keine übermäßig hohe Mieten, die sie verlangen. Also die Durchschnittsmiete von Vonovia zum Beispiel ist nur 1 Euro höher als von den landeseigenen Gesellschaften. Die wahren Spekulanten, die angegriffen werden sollten oder wo die Gegner das also bekämpfen wollen, das sind ganz andere Firmen. Das sind nicht diese Firmen, die hier börsennotiert sind, die in der Öffentlichkeit sind. Das sind die Firmen, die sich hinter Oasen verstecken, wo man gar nicht weiß, wer der Inhaber ist. Das sind die wahren Übel, sieht da, und das ist, wie gesagt, die Minderheit. Aber die Enteignung selber, der helle Wahnsinn, bleibt dabei die Mutter des Wahnsinns.
Wenn ich dir am Ende eine Limo ausgeben würde, du weißt, unser Podcast heißt ja so, du könntest sie trinken mit wem immer du willst, der lebend oder tot ist, aus Berlin, aus Hamburg oder aus München, mit wem würdest du sie trinken?
Das ist eine sehr gute Frage. Also es könnte sich fast nicht auf eine Person, sagen wir mal, festlegen. Aber ich denke mal auf Warren Buffett. Ja, das ist einer, der praktisch genau das praktiziert, was ich wirklich bewundere. Einer der reichsten Menschen der Welt, aber lebt doch in seinem alten Haus, fährt doch so einen alten Chevy. Und ich glaube, dass er den Sinn des Lebens erkannt hat.
Oh, ein gutes Wort, gutes Schlusswort. Hamid, über den Sinn des Lebens hätten wir auch noch vielleicht philosophieren können. Ich danke dir sehr.
Das dauert aber ein bisschen länger.
Das dauert ein bisschen länger, aber vielleicht ist er im Folgepodcast. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.
Auf jeden Fall. Und dann hoffe ich, dass wir irgendwann mal vielleicht eine schöne Wohnung auf dem Tempelhofer Feld am Rande des Tempelhofers zusammen besichtigen können. Denn das haben wir vergessen. Klar. Die Wohnungen sind ja auch nochmal richtig. Dieser Entwurf der Architekten. Und da war ich sofort begeistert. Das muss ich leider nochmal sagen. Weil ich schwärme ja von diesen Altbauwohnungen in Berlin. Alle schwärmen davon. Man findet die nur nicht. Die sind alle vermietet. Und wenn ich einmal die Wohnung hat, keiner zieht raus. Und da bauen wir genau in dem Stil diese Häuser. Das ist das Herrliche. Also Erdgeschoss, Gewerbe und hohe Decken. Also besser geht's nicht.
Also, alles klar. Dann wissen wir uns, wo wir uns treffen werden. Bis bald und viel Glück und mach's gut.
Ja, danke schön. Schönen Tag noch.
Ja, liebe Limo-Fans, Hamid Jada ist ein sehr interessanter Mensch. Ich habe eine gewisse Befürchtung, dass es ihm mit seiner Tätigkeit so gehen könnte wie Deichmann oder Dietmar Ahle aus Paderborn, die viel Gutes taten, was aber eher wenige Leute zur Kenntnis genommen haben. Wer Ideen hat wie Jada, der braucht die Öffentlichkeit unbedingt. Hier hat die Initiative zum Tempelhofer Feld sicher noch Nachholbedarf. Diese Limo kommt deshalb wahrscheinlich nicht zur falschen Zeit. Limo gibt es auf allen bekannten Podcast-Kanälen, Apple Podcasts, Spotify und Co. Mit einem großen Dank an die Technik, heute insbesondere Severin Gauthier, ihr, euer Dirk Labusch.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.